Woran oder wem glauben wir heute eigentlich? Was heißt das, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott oder eben ich glaube nicht an Gott? Die Kunst, an nichts zu glauben, so heißt das neue Buch von Raoul Schrott. Das Buch ist auch so etwas wie eine Selbstvergewisserung. Glauben wir an uns, an unser kleines Leben und sonst nichts? Oder glauben wir an Gott, der unserer Suche einen Namen gibt, der ein Versprechen ist, dem wir vertrauen? Der Dichter Raoul Schrott ist heute bei uns im Studio. Im Grunde muss sich doch jeder fragen, was glaube ich eigentlich oder was ist Gott? Das tut aber kaum noch jemand heute. Zumindest behaupten sie das in ihrem Buch. Also Gott kommt im Leben der Menschen heute gar nicht mehr vor?
Zunehmend weniger. Also man merkt, dass diese Auseinandersetzung mit Welt, mit Glauben, mit Sinnstiftung nach dem Zweiten Weltkrieg weitaus stärker war, weil das Bedürfnis da war und weil klarer war, dass die Welt auch brutal und brüchig ist. Und jetzt in unserer konsumistischen Umwelt, und das ist vielleicht zu einem plakativen Schlagwort geworden, aber das ist eine Tatsache, heute geht man zum Sterben auf die Intensivstation und hat letztlich eine irrsinnige Angst davor, die eben so groß ist wie vor allen Migranten. Also eine Art von Borniertheit, die eigentlich nur dadurch entsteht, dass es uns so gut geht, dass wir letztlich alle das Gefühl haben, wir haben den Boden unter den Füßen verloren und eigentlich nicht mehr mit den Füßen auf den Boden wollen.
Ich empfinde das aber auch als Luxus. Es geht uns so gut, dass wir jetzt wirklich die großen Fragen ganz befreit stellen können, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Mein Gott, wie schön ist denn das, Gott zu suchen in dieser Freiheit?
Nein, also ich weiß nicht, die menschliche Natur ist, frage ich Sie, ist das nicht eine, die erst sich mit etwas auseinandersetzt, wenn die Notwendigkeit dazu da ist? Wir hätten jetzt zwar alle mögliche Zeit, uns mit dem Herrgott und der Welt und allem zu beschäftigen, aber wir tun es nicht, weil kein Bedürfnis dazu da ist, weil wir alle die Miete bezahlen können, weil wir alle ein Fernsehprogramm haben und in die Dominikanische Republik in Urlaub fliegen können. Weshalb dann Auseinandersetzung mit Existenz, wenn wir eh im Schlaraffenland leben? Also ich glaube eher, dass diese Arten von essentiellen, elementaren Auseinandersetzungen erst wieder in den Vordergrund rücken, wenn es uns schlechter geht.
Ja, aber
dann
das
werden
ist
sie notwendig.
Notwendig, aber das ist defizitär. Also Sie sagen, wir tun das nicht. Wir beiden tun das schon. Sie schreiben dieses Buch. Also wir tun das nicht, stimmt so auch nicht.
Ja, aber da sind wir eher eine verschwindende Minderheit. Also wenn ich von der Auflage und Verkaufserfolg eines Gedichtbands rede, das Buch hat jetzt die dritte Auflage, was schön ist, bis jetzt 7000 verkaufte Exemplare. Es gibt aber ungefähr 100 Millionen Deutschsprecher. Also da sind wir schon ein recht exklusiver Club.
Ist Ihr Buch auch so etwas wie eine Aufforderung, das Leben hier und jetzt ernst zu nehmen? Wir haben eben kein anderes. Ja, früher nannte man das Memento Mori, unsere Sterblichkeit ernst zu nehmen, um sich ernsthaft zu fragen, was glauben wir eigentlich?
Ja, also dadurch, dass diese Begegnungen mit den Menschen einen sehr existenziellen Charakter hatten, oft einen existenzialistischen. Die Idee Gottes präsent ist, kulturgeschichtlich, aber letztlich keine Relevanz mehr hat, wollte ich das Ganze spiegeln mit Sentenzen, Maximen zum Leben. Und da habe ich gemerkt, dass alle Sentenzen und Maximen, die wir im Kopf haben, immer einen religiösen Rahmen haben, eine religiöse Vorgeschichte haben, immer diesen Fluchtpunkt des Jenseits postulieren. Und dann die Suche danach, welche Sentenzen gibt es, die sich nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, um mal das Jenseits außer Acht zu lassen. Also die sind relativ beschränkt und da musste ich wirklich lange, lange, lange suchen, bis ich auf dieses Manual der transitorischen Existenz in Ravenna gestoßen bin, in dem sich eben das meiste in gebündelter und sehr poetischer Form wiedergespiegelt findet, das oft auch aus einem religiösen Rahmen stammt. Einer der Quellen für dieses Manual der transitorischen Existenz ist beispielsweise ein armenischer Mystiker namens Gregor von Narek, der die schönste Poesie geschrieben hat, die man sich vorstellen kann, in einem religiösen Rahmen, aber letztlich auch immer am Menschen und vor allen Dingen am Jenseits danach zweifelt.
Fluchtpunkt Jenseits, Sie bezeichnen das als Fluchtpunkt, das ist wieder die Frage der Wertigkeit. Von der anderen Seite her könnte man es als Vertrauenspunkt betrachten, von dem man sehr demütig und sehr gelassen auch das Leben anschauen kann. Denn irgendwie glauben wir doch alle an etwas, sei es noch so schwachsinnig. Und wir trauen uns oft aber nicht, unseren Glauben dann auch auf die Beine zu stellen und auszudenken, was wir da eigentlich glauben. Wollen Sie uns auch dazu auffordern und sei es der Nichtglauben, den wir dann akzeptieren und aushalten müssen, den einfach stehen zu lassen?
Ja, den einfach stehen zu lassen, das ist wirklich das Schwierigste, das Unbefriedigendste, das mag keiner, oder das ist die einzige Art von Wahrheit, die uns zugänglich ist. Ich gestehe ohne zu zögern ein, dass der Tod das Größte gegenüber ist und ein Verhältnis zu ihm zu finden, eine der Aufgaben ist, die die Religion leistet. Das ist jetzt für mich ganz privat und ich bin kein Missionar, weder für die eine noch für die andere Seite. Für mich ist es klar, dass es kein Jenseits gibt, dass es nur dieses Leben ist, das ich hier habe. Und dass die Anstrengung, die ich in diesem Leben leiste, auch durch die Literatur, die ich mache, sich damit abzufinden, dass aus mir wieder Atome werden, mich mit dem Anorganischen von Gesteinen, von Bergen abzufinden, mich in sie einzudenken, weil ich weiß, das ist der Stoff, aus dem ich bestehe und das ist der Stoff, zu dem ich wieder werde. Da es dafür keine kulturell geprägten, konditionierten Muster in der Schule, gelehrten Denkraster gibt, tue ich mich da viel schwerer, weil ich mir das alles quasi selber zusammendenken und zusammenschreiben muss. Aber das ist die Art von Wahrheit, die man in seinem Leben eben erlangen und erhalten will. Und die hat in dem Fall etwas Offeneres, Unverbrauchteres, Anstrengenderes, Unbefriedigenderes, aber sie ist ehrlicher.
Aber wenn ich mit den beiden Sehnsuchtshelsen, wir blicken hier auf den Kölner Dom, hier vor dem Domradiofenster nach oben blicke und schaue, dann ist das nicht minder unanstrengend zu gucken, was ist da, was könnte da sein, was mag da sein. Nur die Perspektive ist anders, wenn ich nicht davon ausgehe, so wie Sie sagen, da ist aber nichts und ich sage, ich schaue weiter. Und
aber was sehen Sie da?
Was ich da sehe, ist erstmal natürlich nicht, dass der große Gott mit Rauschenbart mich in die Arme nimmt. Das ist vielleicht auch eine etwas kitschige, pathetische, kindliche Form. Aber ich sehe etwas oder erhoffe etwas zu sehen, was mich in einen großen Vertrauenszusammenhang setzt, dem ich vertraue.
Und ich finde ja den Gestus des Sehens, des Hoffens, des Wartens einen wunderschönen menschlichen Gestus. Also der Gestus, der uns zu Menschen macht. Diese Suche nach Sinn und dieses Hoffen darauf. Bloß in den Himmel zu sehen und nie etwas zu sehen. Und spätestens seit dem, sagen wir mal, seit dem Erdbeben von Lissabon wissen wir, da oben ist niemand, der da gütig runterguckt. All das nimmt dann halt auch den Blick von dem Boden weg, auf dem wir uns bewegen. Und manchmal fallen wir dann wie die berühmte Magd, die immer nur nach oben guckt, halt in den Brunnen, weil wir nicht sehen, dass wir uns auf ein großes Loch zu bewegen. Also diese Luftguckerei, ich bin als Dichter für alle Luftgänger und für alles in die Luft und Wolken schauen und für alle Handbücher der Wolkenputzerei. Bloß sich da ein Heil zu erwarten, heißt auch, nicht auf das eigene Leben zu sehen.
Ein Dichter ist aber auch ein Zauberer. Wenn Sie ein Gedicht schreiben, können Sie innerhalb von Sekunden einen Stein in einen Vogel verwandeln und innerhalb des Gedichtes, wenn es gut geschrieben ist, wird der Stein zu einem Vogel, dem ich dann auch nach oben schauend hinterherblicke.
Bloß, da wissen wir alle, dass das Fiktion ist, während wir bei der Religion und bei der Bibel und beim Koran vergessen, dass das ebenfalls Fiktionen sind, poetische Werke, die aber den Rang von Dogmen und von Ideologien erhalten haben.
Nun diffamieren Sie nicht den Begriff Fiktion, das ist ja gerade unser katholischer Glaube, dass wir in einer gewissen zeichentheoretischen Wollust schwelgen, wenn wir sagen, eine blasse Oblate und etwas Wein wird zum Leib Christi und zum Blut Christi. Ich mag diesen Begriff von Fiktion nicht, weil er immer so einen Begriff von Authentizität hinter sich stehen hat, von Wahrheit und Wirklichkeit, die der Fiktion gegenübersteht. Für mich ist Fiktion eine viel größere Wahrheit und Wirklichkeit als das, was wir allgemeinläufig auch als Nicht-Fiktion bezeichnen.
Ja, das ist ein interessantes Argument. Ich meine, natürlich sagen die Fiktionen, die wir aufbauen, die wir in und auf die Welt projizieren, sehr, sehr viel über uns aus, über unsere Sehnsüchte, über unsere Ängste, das, was wir gerne hätten. Also das ist wie ein Schattenspiel unserer Seele, das dann nach außen kommt. Bloß, sie sagen halt nicht wirklich etwas über die Welt aus. Sie sagen etwas über uns aus, über unser Begehren aus. Und das macht uns zu Menschen. Nur Wahrheit ist auch etwas anderes.
Ihre Gedichte sagen viel mehr über die Welt aus, als Naturwissenschaft das tun kann, behaupte ich.
Nein, das würde ich nicht sagen, sondern Sie versuchen nur aus dem, wie die Naturwissenschaften die Welt sehen, daraus wieder eine Art von Relevanz zu gewinnen. Wenn es einen erlösenden Mechanismus oder eine Erlösung gibt in diesem Buch, dann ist es natürlich die Liebe und die Art von Illusionskunst und Romantik, die wir dabei betreiben. Denn das ist das Erlösende daran. Aber das ist dann der Unterschied zwischen der Wandlung und dem Taschenspieler, der plötzlich drei Tauben aus einem Hut zaubert. Bei beiden geht eine Verwandlung vor sich. Beim einen weiß ich aber, dass es gespielt ist, und ich bewundere die Kunst, mit der er drei Tauben aus dem Hut zeichnet. Und ich glaube, eine erfolgreiche Brautwerbung oder eine erfolgreiche Liebe heißt jeden Tag, diese Tauben aus dem Hut zu zaubern. Zu wissen, dass es ein Trick ist, zu wissen, dass es Fiktion ist, aber das ist das Schöne, mit dem wir uns das Leben auch schön gestalten können, während das andere ein Glaube bleibt, der in seiner Verzweiflung etwas Fiktives für wahr hält und für wahr postuliert, von dem man doch letztendlich wissen sollte, ja, da ist doch nur eine Oblate und der Wein bleibt der Wein, der meistens ein bisschen süß ist und selten gut trinkbar.
Ja, das ist immer wieder, kommen wir zurück zu der Frage der Wertigkeit. Was ist für uns Wahrheit, was ist Wirklichkeit und was geht darüber hinaus? Mögen Sie uns zum Abschluss das Gedicht vom Pfarrer vielleicht vorlesen?
Das war also ein sehr abgeklärter Pfarrer aus dem Bregenzer Wald, der schon alles gesehen hat und dessen Schlusszeilen von ihm stammen. Ein Pfarrer. Es ist ein Loch in meinem Herzen, durch das diese Sieche des Menschlichen abrinnt, all der giftige Atem, den die Kerzen in der Seitenkapelle nie verbrennen. So bleibt etwas heil und hell in mir, doch um den Preis der Fühllosigkeit. Jedem, der auf der Bank kniet, bin ich gleichgesinnt, und ich höre diese Ohnmachten von Hass und Gier als Widerhall der laut gewordenen Zeit, Elend der Einzelne, der nicht mehr sagen kann, da ist bloß ich bin. Von diesem Schweren würde ich allen die Erlösung gönnen, aber auch ich sitze im fiebrig Leeren. Auf dem Gitter in Holz geschnitzt sind Schweigerosen. Unter ihnen vermag ich los, nicht aber frei zu sprechen. Sucht und Suche, unsere Gebrechen, sie blühen für sich allein im Zeitlosen. Selbst ein Ablassschein wäre bloß ein Schattenpapier der Seele und des Unaussprechlichen, das sie zerfrisst. Wie soll ich von Demut reden und Anstand? Solange wir vergeblich in die Höhe sehen, Christus, die Offenbarung eines Nagels durch die Hand, werden wir uns in Niederträchtigem ergehen.
Vielen Dank, Raoul Schrott. Sein Buch »Die Kunst, an nichts zu glauben« wurde in einer Kritik eine Bibel der Weltlichkeit genannt, ein Brevier der Gottlosigkeit, das uns dazu auffordert, die Frage zu stellen, was und wem glauben wir eigentlich? Also mich hat das Buch auch dazu gebracht, viele Fragen gedanklich ganz neu durchzukneten. Als gäbe es Heimweh nach einem Ort, den man nicht kennt, heißt es in dem Buch. Der Glaube an die wunderbare Dichtkunst, der wird durch Raoul Schrott aber bestärkt. Die Kornkammern sind leer und die Keller voller Wind. Das ist auch eine Gedichtzeile aus dem Buch. Manchmal sind das Gedichte, die in einzelnen Zeilen fast wie Psalmen anmuten. Die Kunst, an nichts zu glauben, ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 170 Seiten und es kostet 17,90 €. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.